Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der meistgehasste Mann im Internet ist ein starker Titel. Wer ist der meistgehasste Mann im Internet? Wenn man einer Doku-Serie folgt, die gibt's ab morgen auf Netflix mit eben diesem Titel, dann war das mindestens eine Zeit lang Hunter Moore. Heute ist der Mitte 30. Er hat vor ein paar Jahren, 2010, eine Revenge-Porn, eine Rache-Porno-Seite gegründet, hat sich als professionellen Lebenszerstörer bezeichnet. Und das hat er getan, indem er Nacktfotos von Männern, von Frauen veröffentlicht hat, oft ohne deren Einverständnis. Die Netflix-Doku, die zeigt jetzt, wie eine Mutter, nachdem Nacktfotos ihrer Tochter im Internet veröffentlicht wurden, dagegen kämpft. Hunter Moore saß dann dafür auch im Gefängnis. Diese Story ist, wenn man so will, vorbei. Aber das Problem, das gibt es natürlich weiterhin. Intime Fotos gelangen Tag für Tag ungewollt ins Netz. Und das deutsche Recht ist darauf nicht vorbereitet, sagt die Juristin Leonie Steinl. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Intime Aufnahmen, die gegen den eigenen Willen im Netz landen. Kann man irgendwie beziffern, sagen, größenordnungsmäßig, wie groß dieses Problem ist?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es dazu leider zu wenig Studien gibt. Das ist generell ein Problem bei geschlechtsspezifischer Gewalt. Es gibt zu wenig empirische Daten, die sind aber natürlich sehr wichtig, damit man das Phänomen richtig erfassen kann und adäquate Lösungen finden kann. Das heißt, wir haben eigentlich keine Daten zur Verbreitung von Revenge Porn in Deutschland. Was wir haben, ist zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2020 zu digitaler Gewalt gegen Mädchen und Frauen vom Plan International. Und dieser Studie zufolge haben zum Beispiel 70% aller befragten Mädchen in Deutschland Bedrohungen, Beleidigungen und Diskriminierung in den sozialen Medien erlebt. Und darunter fallen dann auch Fälle von Revenge Porn. Und wir haben Beratungsstellen und Opferhilfeeinrichtungen, die seit mehreren Jahren immer wieder von einer Zunahme von digitaler Gewalt und von Fällen von Revenge Porn berichten, insbesondere gegenüber Frauen. Das heißt, es ist ein großes Problem, aber wir bräuchten eigentlich noch mehr Daten, noch mehr Forschung.
Revenge-Porn, Rache-Porno. Wer sich jetzt fragt, warum eigentlich dieses Element der Rache? Es geht ja darum, dass eben häufig Menschen das Material liefern, um sich bei anderen, zum Beispiel bei Ex-Partnerinnen oder Ex-Partnern, zu rächen. In so einem Fall jetzt wie diesem der Netflix-Doku, dann entstehen damit ja sogar, wenn man so will, mehrere Täter, oder? Es ist die Täterseite des Menschen, der sich da rächen will. Es ist der Hunter Moore, der das Ganze auf seiner Seite sammelt, wenn man so will, also mehrere Täter, die auf ein Opfer treffen. Ist das juristisch dann auch immer abgedeckt eigentlich, oder ist es in dem Fall eben nur der Hunter Moore, der dann dran gekriegt wird?
Nee, das ist ganz richtig. Es sind natürlich mehrere Täter, die da zusammenwirken. Ist natürlich überhaupt nicht einfach zu ermitteln, wer da an die Bilder gekommen ist. In vielen Fällen werden die ja gehackt. Dieser Begriff Revenge Porn wird auch deshalb kritisiert, weil er eben sehr fokussiert sozusagen auf diesen Fall, dass ein Ex-Partner eben aus Rache solche Bilder irgendwie weiterleitet oder auf Pornoseiten hochlädt. Aber in vielen Fällen sind es auch einfach gehackte Bilder aus irgendeinem Account, aus der Cloud. Oder aus ganz anderen Gründen.
Was vermutlich an dem Begriff auch problematisch ist, ist, dass Rache ja irgendwie impliziert, als hätte das Opfer, was es in dem Fall ist, auch irgendwas getan. Und jetzt gäbe es nur in Anführungsstrichen die Rache dafür.
Ganz genau. Und das ist generell, würde ich sagen, so ein Problem bei diesem ganzen Phänomen, das ich bezeichnen würde als bildbasierte sexualisierte Gewalt oder digitale sexualisierte Gewalt, worunter eben auch Revenge-Porn fällt, dass wir häufig so ein Victim-Blaming haben, also dass die Opfer beschuldigt werden im Sinne von, wieso gibt es überhaupt solche Fotos, wieso wurden die gemacht, selber schuld, wer sich so verhält, muss damit rechnen, dass Bilder im Internet landen und solche Sachen. Und dieses Victim-Blaming, was wir schon aus dem Sexualstrafrecht kennen, sehen wir dann hier auch wieder. Das funktioniert natürlich besonders gut bei sexualisierter Gewalt in patriarchalen Gesellschaften. Und das ist eben höchst problematisch, denn hier wird eben eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben. Und das ist misogyn und verkennt auch die Verantwortlichkeit von den Tätern.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sich durchaus die eine oder der andere auch fragt, ist es eben schon Gewalt, oder? Also ich verstehe diese Argumentation von Ihnen, aber vielleicht wird die auch durchaus manche überraschen, dass Sie eben von Gewalt sprechen, von sexualisierter Gewalt.
Genau, das ist auch eine ganz wichtige Frage, weil tatsächlich auch im juristischen oder zumindest im strafrechtlichen Sinne Gewalt häufig enger verstanden wird. Wenn wir aber jetzt von so einem menschenrechtlichen Verständnis ausgehen, wie es in verschiedenen menschenrechtlichen Verträgen auch festgelegt ist, dann sehen wir Gewalt in diesem ganz großen Sinne, dass da auch psychische Auswirkungen, auch eben digitale Beeinträchtigungen darunter gefasst werden. Also jede Beeinträchtigung, zum Beispiel der sexuellen Selbstbestimmung, egal ob sie jetzt körperlich passiert oder auf andere Art und Weise. Das heißt, es ist ein ganz umfassendes Gewaltverständnis. Man könnte auch von digitalen sexualisierten Übergriffen sprechen oder von digitalen sexuellen Missbrauch, wenn man den Gewaltbegriff hier kritisch findet. Aber aus so einem menschenrechtlichen Verständnis heraus ist es eigentlich der richtige Begriff digitale Gewalt, digitale sexualisierte Gewalt oder bildbasierte sexualisierte Gewalt.
Was raten Sie Menschen, die davon betroffen sind? Was raten Sie Opfern? Sofort zur Polizei gehen, sich eine Anwältin oder einen Anwalt suchen? Was ist der erste Schritt, damit man damit auch möglichst schnell und gut und eben auch ohne weitere traumatisierende Erlebnisse vorankommt?
Hilfe holen ist auf jeden Fall gut bei Beratungsstellen oder bei AnwältInnen. Wichtig ist auch, die Beweise zu sichern, also zum Beispiel Screenshots zu machen. Und man muss eben nicht alleine durch, es gibt Organisationen, wie zum Beispiel HateAid ist eine Organisation, die beraten Betroffene, die haben gerade in diesem Bereich von digitaler sexualisierter Gewalt viel Erfahrung. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Begleitung, denn viele Betroffene neigen doch dazu, immer wieder die Schuld irgendwie bei sich selbst zu suchen. Und das ist falsch. Natürlich darf man Nacktfotos von sich machen, daran ist nichts Verwerfliches. Man darf sie auch an andere Personen schicken, nur diese Personen dürfen das dann nicht ohne Einverständnis weiterleiten oder gar auf Pornoseiten hochladen. Und damit sozusagen nicht alleine zu sein, sich darüber auszutauschen, sich professionelle Hilfe zu holen, das halte ich für sehr wichtig.
Ja, wir brauchen auch mehr Informationen darüber, haben Sie gesagt, um das Ganze vernünftig greifen zu können. Was müsste sich ansonsten im deutschen Recht noch ändern, wenn man das so sagen kann, um ja dieser Form von Gewalt, wie Sie sagen, besser zu begegnen?
Genau, also wir haben einen Straftatbestand, der einschlägig ist für Revenge Porn. Das ist aber kein Sexualstraftatbestand, sondern der heißt Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen. Bisschen sperrig, das in 201a StGB geregelt. Und es kann gegebenenfalls auch eine Strafbarkeit nach Kunsturhebergesetz oder als Form von Stalking unter bestimmten Voraussetzungen gegeben sein. Aber ich finde es wichtig, dass es keine Sexualstraftat ist, beziehungsweise sehe das kritisch, denn ich glaube, gerade diese Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist eigentlich ganz zentral, um das Unrecht dieser Handlungen zu kennzeichnen. Um ein anderes Beispiel zu geben, wir haben seit letztem Jahr eine Strafbarkeit von Upskirting, das ist das Fotografieren unter den Rock einer Person. Und da war es den Betroffenen, die sich auch dafür eingesetzt haben, dass es strafbar wird, extrem wichtig, dass es im Gesetz zum Ausdruck kommt, dass es eine Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ist. Und insofern ist es natürlich auch inkonsequent, Revenge Porn ist sozusagen nicht als Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung strafbar. Upskirting ist es aber, was man vielleicht auch kritisieren könnte von dem Schweregehalt sozusagen der Handlungen, sodass es eben kein einheitliches, umfassendes Konzept gibt von sexueller Selbstbestimmung, das auch die nicht körperliche Dimension mit einbezieht. Und darüber hinaus haben wir auch noch insofern Schutzlücken, als dass zum Beispiel 201a voraussetzt, dass die abgebildete Person in einer Wohnung oder gegen Einblick besonders geschützten Raum sich befindet. Und da ist zum Beispiel fraglich, ob auch Duschen und Umkleidekabinen und Saunas und Toiletten, die öffentlich zugänglich sind, darunter fallen. Es wird unterschiedlich beurteilt. Und außerhalb dieser Räume gibt es auch keine Strafbarkeit. Insofern gibt es da auch noch Schutzlücken.
Die Juristin Leonie Steinl über sexualisierte Gewalt im Netz, über Upskirting oder Revenge Porn. Und wir haben gesprochen aus Anlass einer Netflix-Doku über eben so einen großen bekannten Fall, der meistgehasste Mann im Netz. Wenn Sie da interessiert sind, wie die ist, dann können Sie morgen Nachmittag auch dazu ein Gespräch hören über diese Serie. Das finden Sie aber auch dann in der DLF-Audiothek fürs Smartphone. Frau Steinl, danke Ihnen für Ihre Zeit im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.